And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
I think we have been very clear from the Kingdom of Denmark. It's a part of our territory, and it's not for sale.
Die einen wollen es behalten, die anderen wollen es haben. Die USA und Dänemark streiten sich um Grönland. Und mittendrin die Grönländer selbst. Die wollen vor allem eins, ihre Unabhängigkeit. ARD-Korrespondent Christian Blenker war vor Ort und hat mit Grönländern gesprochen und dabei auch erfahren, warum für einige von ihnen Donald Trump sogar ein Hoffnungsschimmer ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 18. März. Hallo Christian.
Hallo Viktoria. Am 11. März wurde ja in Grönland ein neues Parlament gewählt und die ganze Welt hat nach Grönland geschaut, aber insbesondere Dänemark. Grönland gehört ja bis heute zum dänischen Königreich. Und das dänische öffentlich-rechtliche Fernsehen, die haben Sondersendungen gefahren. Also die haben wirklich tagelang vorher schon berichtet und dann natürlich auch das Wahlergebnis präsentiert, weil sie wussten, diese Wahl ist sehr entscheidend für die künftigen Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark.
Even here in Denmark, an election in Greenland wouldn't normally get this much attention, but of course this year is different. The whole world is watching.
Diese Wahl war wirklich begleitet von einem immensen Interesse. Ihr müsst euch das so vorstellen. Nuuk ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Stadt und das war gepflastert mit Journalisten. Amerikaner waren da, Briten waren da, Franzosen, wir waren da. Also wirklich knallvoll.
Um die Wahl auf der abgelegenen Arktisinsel hatte es so viel Rummel gegeben wie noch nie. In der sonst so beschaulichen Hauptstadt kommt man derzeit an Kameras und Journalisten nicht vorbei.
Nuuk ist die Hauptstadt und normalerweise sitzen die Menschen dann nach der Wahl in so einem kleinen Gemeindehaus, in der Kneipe, in der Turnhalle und warten da auf die Ergebnisse. Und dann ist denen quasi alles aus dem Gesicht gefallen, weil das Ergebnis, das da präsentiert wurde, war eine absolute Überraschung.
Die Überraschung ist groß in der grönländischen Hauptstadt Nuuk, selbst für den Wahlsieger. So einen klaren Erfolg hatte die sozialliberale Partei der Demokraten nicht erwartet.
Die Weltpresse, die richten dann ihre Kameras auf einen jungen, 33-jährigen, etwas blassen Mann mit einem blau-grauen Anzug, mit dem niemand gerechnet hatte. Jens Fredrik Nielsen heißt er, das ist ein 33-jähriger Mann, der hat mal Immobilienmakler gelernt, ist eigentlich professioneller Badmintonspieler, hat aber nebenher immer Politik gemacht und war auch mal ganz kurz Minister und der hat diese Wahl abgeräumt und es hatte ihn wirklich niemand auf dem Zettel. Es gibt in Grönland nicht diese Wahlumfragen, wie wir sie kennen, also diese Analysen, wie wir sie von Jörg Schönborn immer präsentiert bekommen, da im deutschen Fernsehen. Das gibt es in Grönland nicht. Wir dürfen nicht vergessen, Grönland ist riesig, was das Land angeht, aber sehr, sehr klein, was die Gemeinschaft angeht. Da leben ja nur 57.000 Menschen und so eine Wahl funktioniert dort einfach ein bisschen anders.
Ja, also es ist ein wahnsinnig dünn besiedeltes Land, ne? Also 57.000 Einwohner ungefähr, das sind so viele wie eine mittelgroße deutsche Stadt, so wie Hameln oder Baden-Baden, aber eben verteilt auf eine Fläche 6-mal so groß wie Deutschland. Also da merkt man schon, das sind einfach viel weniger Menschen. Schauen wir uns jetzt mal dieses überraschende Wahlergebnis näher an. Jens Fredrik Nielsen, der Wahlgewinner. Wo ist der politisch zu verorten und wie stehen dann die anderen Parteien da?
Also Jens Fredrik Nielsen kommt aus der Opposition. Der gehört zur Demokratikpartei. Das würde man in Deutschland übersetzen mit so einer sozialliberalen Partei. Also sie haben ihren Fokus auf der Wirtschaft. Und bei der vergangenen Wahl lagen diese ungefähr bei 9% und sind jetzt bei knapp 30. Das macht diesen Erdrutsch klar. Also wirklich fast aus dem Nichts diese Wahl gewonnen. Wie bei uns in Deutschland auch, zählt für die Grönländerinnen und Grönländer die Themen, die denen am nächsten sind. Also die wollen gute Jobs, gute Ausbildung und dass die Wirtschaft irgendwie läuft. Und der Wahlgewinner, also dieser Nielsen von der Demokratiepartei, der hat den Fokus auf der Wirtschaft. Und man muss wissen, Fischerei ist zum Beispiel unfassbar wichtig. Das ist eigentlich die Basis der Wirtschaft in Grönland. Das ist ein Fischervolk. Und die alte Regierung hat da ein bisschen was verändert, weil die den Fokus auf der Umwelt hatte, wollte Fangquoten einführen. Und das fanden die Leute nicht gut. Und deswegen haben sie offenbar auf eine Partei gesetzt, die für die Wirtschaft etwas mehr tun möchte. Und der Wahlgewinner hat zum Beispiel Steuersenkungen versprochen und so weiter. Und wer sagt da schon nein? Und spannend ist der zweite Platz, finde ich. Das ist eine Partei, die einzige Partei in Grönland, die die Unabhängigkeit des Landes so richtig pusht. Nalerak heißt diese Partei. Und die hat sich auch verdoppelt von 12% auf 25%. Also man kann zusammenfassend sagen, diese Wahl hat eigentlich alles durcheinander gewürfelt in Grönland. Nichts ist mehr wie vorher, aber es wird sich etwas ändern in Grönland.
Die bisherige Regierungspartei wurde bei diesen Wahlen quasi abgestraft, hast du gesagt. Und jetzt folgt also dieser Erfolg der Nalerak-Partei. Warum ist die jetzt so erfolgreich gewesen in diesem Wahlkampf?
Der zweite Platz, den du ansprichst, diese Nalerak-Partei, das sind die Nationalisten, würde ich mal sagen. Das sind diejenigen, die sagen, Grönland muss schnell unabhängig werden. Und da sind wir bei dem Thema, was sehr komplex ist, die Verbindung zu Europa Grönlands, nämlich zum dänischen Königreich. Und diese Nalerak-Partei ist eben die einzige, die sagt, nee, wir wollen ganz schnell auf eigenen Beinen stehen und selbstständig werden. Und diese Frage spielte eben auch sehr in diesen Wahlkampf und in diese Wahl hinein.
Eine Unabhängigkeit Grönlands, die war ja auch dann Thema im Wahlkampf. Wie genau ist denn jetzt diese politische Verknüpfung wirklich zwischen den beiden Ländern? Also Grönland gehört zum Königreich Dänemark, aber es verwaltet sich ja selbst. Es ist ja schon autonom. Wie ist das eigentlich jetzt genau?
Also wir müssen einmal pust den Staub aus den Geschichtsbüchern pusten, aber um es ganz grob zu sagen, ne? Erst kam Erik der Rote, ein Wikinger, viele hundert Jahre her. Und dann kam ein Pfarrer nach Grönland, Hans Egede, der hat die Wikinger gesucht, sie haben nicht mehr gefunden, weil sie nicht mehr da waren. Und stattdessen ist er auf die Inuit getroffen, also das Urvolk Grönlands. Und der hat dann 1721 da die dänische Fahne gehisst, dieser Pfarrer. Und seitdem gibt es diese Verbindung quasi zu Dänemark. Also das ist jetzt ganz grob abgerissen. Und seit den 50er Jahren ist Grönland als Provinz sozusagen von den Dänen übernommen worden. Und seitdem gibt es so diese Abnabelungsbewege. Die Grönländer haben natürlich gesagt, ey, sag mal, wir wollen doch nicht aus Kopenhagen regiert werden, sondern das wollen wir mal schön selbst. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das dürfen sie eigentlich vollständig bis heute nicht, sondern immer so Stück für Stück. Also 1979 gab es so eine erste Selbstverwaltung, also ein eigenes Parlament, und die mussten sich immer mehr Rechte erkämpfen. Aber zum Beispiel Außen- und Sicherheitspolitik wird von Kopenhagen gemacht, weil bei 57.000 Einwohnern kann man das sich vielleicht denken, die haben kein Militär. Die können sich gar nicht verteidigen. Die brauchen eine Schutzmacht, und das ist zum Beispiel Dänemark.
Und wie ist es wirtschaftlich? Du hast eben gesagt, in Grönland, da geht es viel um Fischerei. Können die davon alleine leben oder wie wirtschaftlich verflochten ist das Land mit Dänemark?
Sehr verflochten. Also man muss sagen, ohne Geld aus Dänemark läuft in Grönland herzlich wenig. Also wenn man durch die Straßen von Nuuk läuft, entdeckt man ganz viel dänische Architektur. Also zum Beispiel die Universität, neue Wohnhäuser. Das erinnert unfassbar an Kopenhagen. Dabei ist diese Stadt viele tausend Kilometer entfernt. Und die Dänen pumpen quasi jedes Jahr 500 Millionen Euro Subventionen nach Grönland, weil da sonst wirtschaftlich nicht viel zu holen ist. Es ist eben nur die Fischerei, aber von der Fischerei alleine können die Menschen in Grönland nicht leben.
Also Grönland möchte unabhängiger werden, ist aber wirtschaftlich auf Dänemark angewiesen. Und jetzt wird es noch komplizierter, denn da taucht ein dritter Player auf, die USA.
Of the United States Congress, thank you very much.
US-Präsident Donald Trump hat ja jetzt schon mehrfach davon gesprochen, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten werden soll, beispielsweise in seiner Rede im US-Kongress kurz vor der Wahl.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. And I think we're going to get it.
One way or the other, we're gonna get it.
Es gab diesen berühmten Besuch im Januar. Landet ein Flugzeug, da steht in großen Lettern Trump drauf, auf dem Flughafen von Nuuk.
Die Trump-Maschine landet in Grönland. An Bord nicht der künftige Präsident, dafür aber sein Sohn.
Da ist die Maschine gelandet, obwohl der Tower gesagt hat, es ist viel zu eisig hier, du kannst hier nicht landen. Hat die Maschine nur gemeldet, nee, wir kommen, wir landen. Und plötzlich stand da der Sohn des US-Präsidenten in der Hauptstadt Nuuk. Die Amerikaner haben immer gesagt, das ist ein Privatbesuch. Donald Trump Jr. wolle sich Nuuk nur mal angucken. Aber dieser Besuch, der hat weltweit Wind gemacht, vor allen Dingen auch in der grönländischen Hauptstadt.
Beim Lunch lässt er ein paar Grönländer mithören, beim Telefonat mit dem Präsidenten. Wir werden euch gut behandeln, verspricht Trump Senior da den Grönländern.
Ich finde sie irgendwie seltsam, diese Bilder. Da steigt also der Sohn von Donald Trump, Donald Trump Jr., aus diesem Flugzeug aus und wird beklatscht und bejubelt von einer Handvoll Grönländerinnen und Grönländer, die komischerweise alle diese knallrote Kappe tragen, die MAGA-Kappe, also Make America Great Again. Wir haben viel mit Leuten jetzt in Grönland über diese Situation gesprochen und ganz viele sagen, das war inszeniert. Die Leute sind gekauft worden, die kommen hier aus den Armenvierteln, man hat dem Essen versprochen, dann haben die das gemacht.
Aber gibt es da Belege für?
Ich habe jetzt nicht gesehen, dass mir irgendwie jemand eine Quittung zeigt und sagt, hier ist das Geld, das wir bekommen haben. Aber es ist eben seltsam, dass so viele Grönländerinnen und Grönländer so ausgestattet den Sohn des amerikanischen Präsidenten da so abgefeiert haben. Also mir haben unterschiedliche Leute gesagt, die ich dort getroffen habe, auch einige Politiker, das war eine inszenierte Geschichte von Trump. Man wollte den Anschein erwecken, Grönland wartet nur auf die USA.
Warum ist Donald Trump überhaupt so interessiert an Grönland? Also welche Strategie verfolgt er damit?
Grönland hatte schon immer eine geostrategisch interessante Situation. Und der militärisch-geostrategische Gedanke ist, wenn aus Russland da oder von woanders eine Rakete abgeschossen wird, entdeckt dieses Raketenwarnsystem diese Rakete sehr schnell. Das Interesse gibt es eigentlich seit vielen, vielen Jahren im Zweiten Weltkrieg. Da war Dänemark besetzt, deswegen konnte sich Dänemark nicht so sehr um Grönland kümmern und die Amerikaner haben im Norden eine Airbase aufgebaut. Und die gibt es bis heute im Nordosten, die Pituffik Base. Dort haben die Amerikaner eine hochmoderne Satellitenanlage gebaut. Im Nichts steht da irgendwie eine große Radaranlage. Da gibt es auch ein rotes Telefon, so wie so in so einem Film kann man sich das vorstellen. Und da sitzen amerikanische Soldatinnen und Soldaten und überwachen die Luft sozusagen. Es ist ein Raketenwarnsystem, also das ist das, was Trump quasi meint. Grönland ist so der Vorposten der USA. Grönland liegt da so ganz oben, sehr nah an Kanada bzw. am nordamerikanischen Kontinent und extrem nah logischerweise an der Arktis. Wir sind hier in der arktischen Region und die Arktis verändert sich. Durch Klimaerwärmung schmilzt das Eis und das hat einen Effekt auf die Seewege. Plötzlich muss man nicht untenrum oder nicht nur untenrum fahren, sondern möglicherweise gibt es mehr Möglichkeiten obenrum durch die Arktis. Und das ist strategisch interessant. Und der Gedanke ist, glaube ich, ein ganz simpler. Wenn wir Grönland als Vorposten haben, können wir schneller reagieren, sind schneller dran. Es geht um Szenarien, wenn da U-Boote von Russland, China, von wem auch immer durch die Gegend kreuzen, dann haben wir die im Blick. Das ist der eine sehr wichtige Gedanke. So ein bisschen wie bei James Bond, irgendwo ein Eis da eine Basis haben und Soldaten haben und Raketenstationen. Das ist so ein bisschen dieses Szenario, was die Geostrategie angeht. Das zweite Interesse ist der Schatz, der unter dem Eis liegt. Also wenn ihr auf den Atlas guckt, dann seht ihr auch, Grönland ist bedeckt fast komplett mit Eis. Und dieses Eis schmilzt eben auch ab und dadurch gibt es theoretisch die Möglichkeit, an diesen Schatz unter der Erde ranzukommen. Und der Schatz, das sind seltene Erden, sagt man dazu, also Minerale. Es geht um Lithium, das brauchst du für Batterien. Es geht um Graphit, Zink, Gold soll es da geben, Diamanten. Also eine Vielzahl von Ressourcen, die die Welt braucht und die sich Amerika auch sichern möchte.
Und jetzt hast du ja Grönland kürzlich selbst besucht. Du warst vor Ort und konntest dir einen Eindruck verschaffen, auch von der Stimmung und den Reaktionen auf dieses Interesse aus den USA. Wie reagieren die Leute in Grönland auf Trumps Idee, dass Grönland Teil von den USA werden könnte?
Ich glaube, durch die Bank schütteln die meisten heftig mit dem Kopf. Also wir haben ja auch gerade so über die komplexe Beziehung zu Dänemark gesprochen. Wenn jetzt der Nächste daherkommt, der Grönland besitzen will oder den Grönländern da rein regieren will, das können die überhaupt nicht gebrauchen. Ich habe Folgendes gemacht. Wir sind ja oft auf Drehreisen unterwegs. Das war auch nicht das erste Mal, dass ich in Grönland war. Ich habe Menschen angerufen, die ich schon kannte. Ann-Sophie und Flemming Lauritsen. Das ist ein Pärchen, eine Grönländerin und ein Däne, die leben in Ilulissat. Das ist weiter im Norden. Er ist Polizist, sie ist Kindergärtnerin und gemeinsam fahren sie mit Hundeschlitten oft Touristen durch die Gegend und die habe ich treffen wollen. Dann sind wir nach Ilulissat gekommen und dann waren wir auf ihrem Hof, wo diese weißen Hunde da die ganze Zeit jaulen und bellen. Und es ist einfach toll, weil das die Inuit und die grönländische Tradition ist. Mit diesen Schlittenhunden sind die Jäger immer über das Eis gejagt, machen sie eigentlich bis heute noch. Und diese Tradition wollen sie eben bewahren. Und dann habe ich mit Ann-Sophie gesprochen, wie sie das eigentlich findet, dass so die großen USA, die ganze Welt schaut jetzt auf Grönland und da gibt es diesen US-Präsidenten, der sagt, wir wollen Grönland haben.
And I think we're gonna get it.
Und dann guckt sie mich an und schüttelt nur mit dem Kopf und sagt, Christian, Grönland muss den Grönländern gehören.
Grönland skal være Grönland. Som wir alle sammen sagt, at det
und das sagen hier fast alle. Es geht um unser Land, um unsere Zukunft und Grönland gehört uns und niemand anderen. Und diesen Ausspruch habe ich so oft gehört. Wir haben mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, dass Grönland jemand anderem gehört. Das möchte eigentlich keiner zulassen.
Grönland soll Grönland.
Ich finde ganz spannend, wie Flemming diesen Besuch des Sohnes des US-Präsidenten wahrgenommen hat. Er hat mir gesagt, das ist ja eine ganz spannende und schwierige Zeit, in der wir hier gerade leben. Es gibt viel Unruhe, viel Zwiespalt. Und die Art, wie der Sohn von Donald Trump Jr. hier mit dem Flugzeug ankam, war in seinen Augen der Versuch, die Bevölkerung zu spalten. Weil, das ist die These von Flemming, er glaubt, es sei leichter, ein Land zu übernehmen, wenn die Bevölkerung gespalten ist. Und dann habe ich mit Ann-Sophie gesprochen, wie das eigentlich wäre, wenn das Wirklichkeit werden würde. Also wenn Grönland, das klingt verrückt, aber wenn Grönland wirklich amerikanisch werden würde. Und sie sagt, ich will keine Amerikanerin werden, das mache ich nicht mit. Ich verstehe schon, dass jetzt einige darauf spekulieren und denken, ja, man kann auch irgendwie gute Beziehungen mit den USA aufbauen. Aber ich finde, man kann Trump nicht trauen.
Also der Großteil der Grönländerinnen und Grönländer sieht sich nicht amerikanisch, sagst du. Hast du denn, als du dort warst, auch mal Leute getroffen, die das vielleicht eine gute Idee fänden?
Ja, die gibt es. Und das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Also wir waren mit dem Taxi unterwegs in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Und da haben wir den Taxifahrer Lars-Jürgen Kleist kennengelernt. So ein ganz drahtiger Mann, der irgendwie viel joggt in seiner Freizeit mit so kurzen schwarzen Haaren. Und dann fahren wir mit dem Taxi los durch die Hauptstadt Nuuk und dann sagt er zu mir, du, ich bin überhaupt kein Taxifahrer. Was? Wieso bist du denn kein Taxifahrer? Ja, er sagt, er hätte eine gute Ausbildung und hat Wirtschaftswissenschaften studiert, hat auch in der Verwaltung gearbeitet und dann seinen Job verloren durch Umstrukturierung. Und dann sagt er, ja, ich finde schon irgendwie was Neues, aber er meint, 40 Mal beworben und keinen Job bekommen, weil, und das wurde dann plötzlich bei dieser Fahrt klar, er ist der Ansicht, weil die Däninnen und Dänen ihm die guten Jobs wegnehmen. Und seitdem muss er halt als Taxifahrer seine Familie ernähren. Und dann sind wir so durch die Stadt gefahren und dann hat er so vorgeschlagen, ich zeig dir mal eine Statue, die so versinnbildlicht, was eigentlich das Problem hier ist in Grönland. Und dann sind wir quasi in die Altstadt gefahren, also runter zum Wasser. Da gibt es ganz wunderschöne so rot, gelb, blau bemalte Holzhäuschen. Und da gibt es so einen Hügel neben einer Kirche und da steht ja so eine große Steinfigur und die zeigt Hans Egede.
In 1953, when we became part of Denmark. That was not our own choice.
Und dann sagt Lars Jørgen zu mir, weißt du, 1953 sind wir zum Teil Dänemarks geworden, aber die haben uns nie gefragt. Das war ja nicht unsere Entscheidung. Wir wurden dazu gezwungen, dänisch zu werden.
Never been equals. People get mad of it, because they look at us down.
Die Dänen haben uns immer versprochen, dass wir gleichberechtigt seien, aber das war nie der Fall. Und die Menschen sind sehr, sehr wütend darüber, vor allem, weil wir das Gefühl haben, die Dänen schauen eigentlich nur auf uns herab. Dann sind wir nach Hause gekommen zu Lars Jørgen und da hat er mich schon wieder überrascht, weil dann geht er zu seinem Wandschrank und holt plötzlich diese knallrote MAGA-Kappe. Also er hat diese Kappe von Donald Trump Jr. Sozusagen bekommen, wo Make America Great Again draufsteht. Dann zieht er sich diese Kappe auf und sagt zu mir, weißt du, ich habe überhaupt kein Problem mit Trump.
I don't have a problem with it. I don't have a problem with it. The issue should be.
Es geht doch hier nicht darum, dass Trump uns kauft oder nicht. Es geht doch darum, dass wir verhandeln und das Beste für Grönland rausholen.
To have a better welfare here in Greenland.
Und etwas aus unseren Bodenschätzen machen, die wir haben und so zu Wohlstand kommen. Und dann haben wir uns zum Kaffee hingesetzt und lange, lange da gesessen. Die Frau von Lars Jørgen hat sich dann dazu gesetzt, Christine, und sie hat mir so ein bisschen von den dunklen Kapiteln der grönländisch-dänischen Geschichte erzählt. Und dann hat sie so ganz leise gesagt, weißt du, die Dänen haben immer versucht, uns klein zu halten und uns auch zu unterdrücken. Das hat sie zumindest so empfunden. Sie haben uns die Kinder weggenommen, die haben sie nach Dänemark geschickt, um sie zur grönländischen Elite auszubilden. Und das macht mich noch heute wütend. Tatsächlich war es so, dass Dänemark versucht hat, Kinder aus Inuit-Familien in Kopenhagen oder in Dänemark zu erziehen, auszubilden und sie dann wieder zurückzuschicken. Und ja, das haben viele Grönländerinnen und Grönländer bis heute als Rassismus empfunden. Vor allen Dingen sind Familien zerrissen worden. Es gibt sehr, sehr schmerzhafte Geschichten, was diese Kolonialzeit insbesondere angeht. Es gibt Berichte, die erst viel, viel später rausgekommen sind, dass zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren jungen Inuit-Frauen zwangsweise die Spirale eingesetzt wurde, dass Dänemark versucht hat, so, dass keine Inuit-Kinder mehr auf die Welt kommen. Und das sind tiefe, tiefe Schmerzen, die bei den Grönländern bis heute wirken, weil Dänemark auch nicht so, finde ich, richtig aufräumt. Es gibt Prozesse sozusagen, muss man entschädigen oder nicht. Und wenn sich das dann hinzieht wie Kaugummi, wo ziemlich offensichtlich ist, dass Unrecht passiert ist, lässt es halt kein gutes Licht an der alten Kolonialmacht Dänemark.
Es gibt also historische Gründe, warum die Grönländer schlecht auf die ehemalige Kolonialmacht Dänemark zu sprechen sind. Das erklärt auch ein bisschen, dass die lieber unabhängig sein wollen. Jetzt haben wir schon gehört, das ist aber schwierig, vor allem wirtschaftlich. Wie unabhängig ist Grönland denn sonst von Dänemark?
Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik redet Kopenhagen mit, weil Grönland hat kein Militär, die können sich nicht selbst verteidigen. Das macht Kopenhagen, also Dänemark. Immer wenn es um sicherheitspolitische Aspekte geht und Dänemark zum Beispiel mit den USA spricht, sitzt kein Grönländer am Tisch. Und das nervt die, weil die sagen, Moment mal, wieso redet ihr jetzt, welche Truppen da wohin kommen und so weiter und wir dürfen nicht mitmachen. Ich habe den Bürgermeister von Ilulissat getroffen. In seinem Bezirk liegt dieses Raketenabwehrsystem im Norden und er hat mir gesagt, so, also ich weiß eigentlich gar nicht, was die Amerikaner da den ganzen Tag machen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass an Weihnachten immer einmal Santa Claus von denen da rauskommt. Der verteilt ein paar Geschenke und das war's. Und sonst haben die nichts miteinander zu tun. Das ist vielleicht so ein Bild, was irgendwie klar macht, da sitzen fremde Länder in unserer Heimat und reden über unsere Köpfe hinweg. Und Grönland will unabhängig werden. Es geht eigentlich in den Diskussionen immer nur um die Frage, wann? Wann schaffen wir es, alleine groß zu sein? Ich habe ganz oft so ein Familienbild gehört. Also viele Menschen drücken es plastisch so aus. Dänemark ist wie Papa oder Mama und wir sind das Kind. Und irgendwann musst du dann sagen, jetzt bin ich aber 18, jetzt kann ich auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Und wann dieses 18 erreicht ist, ja, darüber gibt es halt die Diskussion. Wann packen es die Grönländer alleine?
Und genau diesen Ablösungsprozess von Dänemark, den scheint Donald Trump mit all seinen Äußerungen in gewisser Weise zu beflügeln. Wie reagiert denn Dänemark darauf?
Man merkt durch diese ersten Äußerungen von Trump, die ja auch die Welt überrascht hat, hey, ich greife mir Grönland, hat in Kopenhagen richtig Stress verursacht.
I think we have been very clear from the Kingdom of Denmark, it's a part of our territory and it's not for sale.
Da sind die nämlich mal ganz schnell zu ihren ganzen Partnern gereist, also insbesondere Mette Frederiksen, die Ministerpräsidentin, und hat versucht, irgendwie zu verhandeln.
Einen Besuch von Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen in Berlin warb sie um die Unterstützung Europas. Bundeskanzler Scholz verurteilte alle territorialen Expansionsbestrebungen.
Sie soll mit Trump telefoniert haben. Dieses Telefonat soll nicht besonders freundlich gewesen sein. In der Folge haben sie das gemacht, was sie seit einiger Zeit machen, dass sie sagen, wir wissen und wir wollen auch, dass Grönland unabhängig und selbstständig wird. Sie geben sich partnerschaftlicher, würde ich mal sagen. Also gemeinsame Pressekonferenzen, man zeigt sich gemeinsam, man unterstützt, dass sie eben selbstständig werden wollen. Man sagt eben, wir müssen halt nur darüber reden, wie ist der Modus? Wie machen wir das? Wann machen wir das? Was bedeutet das für uns als Dänemark? Was bedeutet das für Grönland? Jeder Realist weiß oder der ein bisschen da in Grönland unterwegs war, dass das halt eine Vorbereitung und Zeit braucht und dass man so eine Unabhängigkeit nicht übers Knie brechen kann. Stand heute würde es Grönland nicht alleine schaffen.
Also die würden das nicht alleine schaffen, heißt, wenn Grönland jetzt ein komplett eigenständiges Land wäre, also nicht mehr zum Königreich Dänemark gehören würde, aber auch nicht zu den USA, wäre das gefährlich für das Land, quasi ohne eigene militärische Abwehr?
Ja, es gibt zumindest dieses Szenario, was passiert denn eigentlich, wenn eine andere Macht sich Grönland greift? Also wir reden jetzt viel über die USA und Europa, Dänemark, aber was ist eigentlich mit China und Russland? Das ist nur ein Szenario, aber wenn sich jemand anderes Grönland krallen würde, die könnten sich nicht verteidigen. Sie brauchen eine Schutzmacht.
Und inwiefern beschützt denn Dänemark jetzt Grönland aktuell?
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie groß Grönland ist. Und es gibt ganz im Norden so eine Hundeschlitteneinheit des dänischen Militärs, die Sirius-Patrouille. Und da gibt es so ein Dutzend dänischer Soldaten, die ein Gebiet bewachen sollen, was ungefähr so groß ist wie Frankreich. Also da merkt man irgendwie, wie schwierig das ist. Mhm. Und da sagen die Grönländerinnen und Grönländer, ja, das ist ja herzlich wenig. Darüber macht sich auch US-Präsident Trump immer, oder hat er in der Vergangenheit gemacht, hat sich darüber lustig gemacht. Und dann gibt es Patrouillenboote der Dänen, die das Gebiet überwachen sollen. Und Recherchen haben belegt, das sind quasi alte Rostschüsseln, wo noch nicht mal die Kanonen funktionieren. Und da haben viele Menschen eben gesagt, sag mal, Dänemark, ihr sollt euch nur beschützen. Und stattdessen schickt ihr uns da sowas her. Das reicht ja wohl nicht. Und als dann Trump um die Ecke kam und hat gesagt, wir können das doch alles machen, dann hat Dänemark ganz, ganz schnell reagiert und gesagt, dass sie mehr Geld ausgeben wollen, dass sie mehr Soldaten schicken wollen und hat plötzlich ganz schnell angekündigt, wir schicken euch auch modernere Patrouillenboote nach Grönland.
Nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums sollen für rund 2 Milliarden Euro zusätzliche Schiffe und Langstreckendrohnen gekauft werden. Man müsse sich der Tatsache stellen, dass es in der Arktis ernsthafte Herausforderungen für die Sicherheit und Verteidigung gibt, sagte Verteidigungsminister Poulsen.
Und jetzt, da die USA Interesse bekundet haben an Grönland, ist es jetzt so eine Position für die Grönländer, die sie nutzen können als Verhandlungsbasis mit Dänemark? Also können die sich jetzt einen starken Partner aussuchen? Oder wie ist da gerade die Verhandlungsgrundlage?
Ja, ich glaube schon, dass Trump mit seiner Aussage, ich möchte Grönland haben, zwar bei vielen Kopfschütteln verursacht hat, aber auch so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hat, weil die Beziehung halt so komplex ist mit Dänemark und weil es eben diese kritische Masse gibt im Land, die sagt, ja, wir wollen aber unsere Unabhängigkeit. Es wäre auch ganz schön, wenn uns Dänemark ein bisschen besser behandeln würde und so weiter. Das hat er schon damit vorangetrieben und gepusht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was macht die neue Regierung aus dieser Situation? Also sie bekommen ja Subventionen aus Dänemark, die brauchen sie auch, diese 500 Millionen Euro jedes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass man noch bessere Bedingungen verhandelt auf dem Weg zur Selbstständigkeit, dass Dänemark vielleicht auch Europa ein bisschen mehr unterstützen soll. Und auf der anderen Seite könnte man sich einfach so einen zweiten Partner offen halten. Wirtschaftsbeziehungen wollen die Grönländer quasi ja mit allen, also mit den USA, aber man kann sich auch Europa vorstellen. Und dieser Punkt mit der Schatzkammer, ne, also diese vielen Minerale, die unter dem Eis liegen, die Grönländer sagen auch, wir wissen um diesen Schatz, wir wissen aber auch, den können wir gar nicht alleine holen. Es gibt diese Expertise nicht. Also wenn Unternehmen da Minen bauen sollen, dann sind die nicht grönländisch, sondern kommen aus China, Australien oder sonst woher. Das heißt, Grönland muss sich auch Partner suchen und öffnen, um diesen Schatz irgendwann zu heben und wirtschaftlich auf die eigenen Beine zu kommen.
Also, es sind verschiedene Interessen im Raum. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was ist denn jetzt wahrscheinlich? Wird Grönland Teil vom Königreich Dänemark bleiben, Teil von den USA werden oder vielleicht sogar komplett unabhängig werden in nächster Zeit?
Also, Wahlgewinner ist ja dieser Jens Frederik Nielsen. Das ist kein Typ, der sagt, die Verbindung zu Dänemark, die kappen wir und zwar nächste Woche. Sondern er sagt es eher so, das muss Schritt für Schritt gehen. Sie werden sich immer mehr Eigenständigkeit holen, Entscheidungen alleine treffen, sich Unterstützung organisieren, wirtschaftlicher Art, finanzieller Art, sicherheitspolitischer Art. Und dann, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten die Unabhängigkeit vorbereiten. Und ich glaube auch, dass Trump und die USA abrüsten müssen, wenn es so darum geht, sodass man so über die Köpfe hinweg spricht, der Grönländer. Das hat sich auch ein bisschen in der Tonlage geändert. Erst war es so, ich möchte Grönland haben. Und dann hieß es so ein bisschen, ich möchte in Grönland investieren. Mhm. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es da so ein kleines Fenster gibt, wo man kooperieren würde mit den USA wirtschaftlicher Art. Dass man Unternehmen reinholt, vielleicht auch die militärisch die Basen, also die Militärbasen ausweitet. Also ich empfinde es insgesamt so, Grönland hat Superkarten in der Hand jetzt eigentlich. Sie haben diese Verbindung zu Dänemark, sie werden sie ein bisschen halten und sie werden die Dänen fordern, dass sie weiter unterstützt werden, weil sie können immer mit dem möglichen anderen Partner USA drohen. Und das ist ein besonderes Momentum, was möglicherweise einer neuen Regierung hilft, wenn sie das geschickt spielen, dass sie das Beste für Grönland rausholen. Und das Ziel steht fest, das ist die Unabhängigkeit des Landes. Nur wann sie kommt, das lassen sie eben offen. Aber das Ziel, das steht fest.
Christian, vielen Dank dir.
Vielen Dank, Victoria. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
ARD-Korrespondent Christian Blenker war in Grönland, wo es für die neue Regierung auch darum gehen wird, wie unabhängig Grönland überhaupt sein kann. Wenn ihr die Menschen aus dieser Folge nicht nur hören, sondern auch mal sehen wollt, dann schaut euch doch den Weltspiegel-Beitrag von Christian an. Den verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Regina Stärke, Konrad Winkler, Jakob Böttner, Marie-Noel Zwieler und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da geht es hier um die größte humanitäre Krise der Welt. Die Zustände im Sudan. ARD-Korrespondentin Anna Osius konnte als eine der ersten Journalistinnen und Journalisten nach langer Zeit in das Land einreisen und von dort berichten. Bis dahin, tschüss. Und der heutige Podcast-Tipp ist Welt macht China von einem Team aus China-Korrespondentinnen und Korrespondenten und Expertinnen und Experten der ARD. Darin geht es um Wirtschaft, Politik, um die Menschen und auch die Klischees rund um China. Immer mit Blick nicht nur auf das Land, sondern auch mitten hinein. Und auch den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge.